HR Info. Netzwelt.
Amazon hat es getan, Google hat es getan, Apple hat es getan, außerdem auch Microsoft und Facebook. Mitarbeiter dieser Unternehmen haben Sprachaufnahmen ihrer Nutzer abgehört, ausgewertet oder transkribiert und das im Auftrag ihrer Unternehmen. Aufnahmen, auf denen auch sensible Inhalte zu hören gewesen sein sollen. Eine Maßnahme, um die Spracherkennung zu verbessern, heißt es. Die Nutzer haben davon nichts gewusst, denn konkret gefragt, ob sie dem zustimmen, wurden sie nicht. Google und Apple zum Beispiel haben diese Praxis dann gestoppt. Google hat jetzt allerdings angekündigt, wieder Aufnahmen von Nutzern abhören zu lassen, das aber mit Änderungen. Das ist das Thema in dieser Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Angefangen hat alles Mitte April dieses Jahres. Da ist bekannt geworden, dass Mitarbeiter von Amazon aufgezeichnete Alexa-Befehle der Nutzer abgehört und abgetippt haben. Nach und nach haben dann auch Google, Apple, Microsoft und kürzlich auch Facebook eingestanden, dass auch dort Mitarbeiter Sprachaufnahmen der jeweiligen Nutzer abgehört haben. Google hatte die Praxis im Juli vorläufig gestoppt, hat jetzt aber in seinem Blog angekündigt, wieder damit anfangen zu wollen. In der schriftlichen Stellungnahme gab es aber erstmal eine Entschuldigung an die Kunden.
In letzter Zeit gab es Bedenken, inwiefern Sprachaufnahmen, die bei der Verwendung von Google Assistant entstehen, von Sprachexperten angehört und transkribiert werden. Dieser Prozess dient der Verbesserung der Spracherkennungstechnologie für verschiedene Sprachen. Leider sind wir in diesem Fall unseren hohen Standards nicht gerecht geworden, euch einfach verständlich zu machen, wie eure Daten verwendet werden. Dafür entschuldigen wir uns.
Weiter wird in dem Post erläutert, wie Sprachaufnahmen bei Google funktionieren und was das Unternehmen ändern will. Standardmäßig, so heißt es in der Stellungnahme, werden die Sprachaufnahmen nicht gespeichert. Und weiter?
Wenn ihr eure Spracheingaben speichern möchtet, könnt ihr dazu beim Einrichten von Assistant die Funktion Sprach- und Audioaktivitäten aktivieren. Diese Aktivierung hilft Assistant, eure Stimme mit der Zeit immer deutlicher zu erkennen und ihn für alle Nutzer zu verbessern, indem mithilfe eines kleinen Bruchteils der Sprachaufnahmen das Verstehen von Sprachen und Akzenten verbessert wird. Ihr könnt euch alle getätigten Spracheingaben jederzeit anhören und sie nach Belieben löschen.
Also Sprachaufnahmen können jederzeit angehört und auch wieder gelöscht werden. Und nun kommt das Entscheidende. Google will in Zukunft seine Nutzer gezielt informieren, was das Unternehmen mit den Sprachaufnahmen unter Umständen macht.
Wenn ihr in den Einstellungen die Sprach- und Audioaktivitäten aktiviert, werden wir euch darauf hinweisen, dass gegebenenfalls Menschen eure Spracheingaben anhören, um die Spracherkennungstechnologie zu verbessern. Wenn ihr Assistant bereits nutzt, könnt ihr eure Sprach- und Audioaktivitätseinstellungen überprüfen, bevor das von Menschen durchgeführte Verfahren fortgesetzt wird. Ohne eine erneute Bestätigung von euch sind eure Spracheingaben von dem Verfahren ausgeschlossen.
Jeder Nutzer wird also darüber informiert, dass die Sprachaufnahmen auch von Menschen abgehört werden könnten. Aber Google versichert, dass großer Wert auf den Datenschutz gelegt wird.
Wir haben verschiedene Maßnahmen ergriffen, um eure Daten während der Bearbeitung durch Menschen zu schützen. Hierbei lassen sich die Spracheingaben niemals einem konkreten Nutzerkonto zuordnen. Außerdem hören die Sprachexperten nur einen kleinen Teil der Aufnahmen, rund 0,2% sämtlicher Audioaufnahmen von Nutzern und ausschließlich solche Anfragen von Nutzern mit aktivierten Sprach- und Audioaktivitäten. Zur weiteren Verbesserung erhöhen wir zukünftig unsere Sicherheitsmaßnahmen bei diesem Verfahren inklusive weiterer Filter zum Schutz der Privatsphäre.
Wer das alles nicht möchte, der muss also in den Einstellungen die Sprach- und Audioaktivitäten deaktivieren. Als bekannt wurde, dass nicht nur Amazon die Sprachaufnahmen seiner Nutzer von Menschen auswerten lässt, sondern auch bei Google Mitschnitte angehört und transkribiert wurden, hat das den Landesdatenschutzbeauftragten von Hamburg, Johannes Kaspar, auf den Plan gerufen. Seine Befugnisse sind in Bezug auf Google beschränkt, da in Europa für Google die irische Datenschutzbehörde zuständig ist. Aber da die Deutschlandzentrale von Google in Hamburg ist, konnte der hamburgische Landesdatenschutzbeauftragte beauftragte zumindest ein sogenanntes Verwaltungsverfahren gegen Google einleiten. Damit wäre es möglich gewesen, das Abhören und Transkribieren der Mitschnitte für maximal 3 Monate zu stoppen. Google hatte die Praxis dann ja vorher schon freiwillig selbst gestoppt und der Landesdatenschutzbeauftragte hat das Verwaltungsverfahren dann nicht weiter betrieben. Unter anderem auch deshalb nicht, weil es Gespräche mit Google gegeben hat und ich habe Johannes Kaspar gefragt, was er denn in den Gesprächen Google mit auf den Weg gegeben hat.
Naja, es gibt ja grundsätzlich erhebliche Fragestellungen, weil diese Sprachassistenzsysteme natürlich ein hohes, massives Potenzial zu Eingriffen in die Privatsphäre haben. Wir haben zunächst mal gesagt, dass praktisch eine Rechtsgrundlage für die Speicherung eben von Audioaufnahmen letztlich in einer Einwilligung der Nutzer liegen kann nur. Und diese ist per Opt-in einzuholen, also voreingestellte Sprachaufnahmen, kann es nicht geben, darf es nicht geben, wo eben der Nutzer möglicherweise irgendwo ein Opt-out betätigen muss, um das auszuschließen. Das ist sozusagen der erste Punkt. Der hat eigentlich gar nicht so viel mit dem Transkribieren erstmal zu tun, sondern der hat grundsätzlich damit zu tun, dass Sprachaufnahmen durch solche Assistenzsysteme nicht passieren dürfen, wenn der Betroffene nicht sein Okay gegeben hat. Dann ist natürlich auch wichtig, dass die Sprachassistenzsysteme in einem ganz hohen Prozentsatz von Fällen fälschlich aktiviert werden. Das heißt, das System versteht das Aktivierungswort nicht und meint, es sei gefallen und sozusagen aktiviert die Aufnahme. Das bedeutet, es werden eben erhebliche Gesprächsinhalte, Kommunikationsinhalte von höchstpersönlicher Natur aufgenommen in Bereichen gerade der Privatsphäre von Personen. Und das ist natürlich erstmal eine klare Thematik, die bei der Einwilligung Berücksichtigung finden muss. Denn nur eine transparente Information kann am Ende die Einwilligung hier wirksam machen. Jemand, der gar nicht weiß, dass diese Geräte sich permanent einschalten und ein hohes Risiko besteht, dass eben fälschlich aktivierte Geräte dann Gespräche aufzeichnen, von denen man gar nicht weiß, dass sie aufgezeichnet werden, bedeutet, dass keine Einwilligung vorliegt. Also eine Einwilligung kann nur vorliegen bei absolut transparenter Information über auch die Defizite dieses Systems.
Google hat jetzt informiert, seine Nutzer hat sich auch entschuldigt dafür, dass da diese Praxis stattgefunden hat. Hat jetzt aber auch angekündigt, diese Sprachaufnahmen wieder abhören zu lassen von sogenannten Sprachexperten und will aber nun die Nutzer aktiv zustimmen lassen. Also diese Opt-in-Variante, die Sie genannt haben, muss jetzt gegeben sein. Das heißt, der Nutzer muss aktiv sagen, ja, ich möchte das und ich willige dem ein. Sind Sie denn zufrieden damit? Also reicht Ihnen das, was Google jetzt an Maßnahmen ergriffen hat oder werden Sie jetzt erstmal genau hingucken, was dahinter steckt?
Also zunächst mal muss man sagen, dass Google sicher die Problematik gesehen hat, verstanden hat und die hohe Gefährdungssituation mit den Sprachassistenzsystemen kennt. Jetzt ist natürlich die Frage, was setzt man um? Das lässt sich zunächst mal allgemein so nicht weiter kommentieren. Google hat jetzt bestimmte Dinge vor, aber wie das umgesetzt wird, in welcher Weise eben auch die Aufklärung der Betroffenen erfolgt, ist bislang unklar. Und ich gehe auch davon aus, dass Google nicht vorab anfängt, hier die Sprachaufnahmen wieder zu transkribieren, bevor nicht klar und deutlich wird, was man da eigentlich dem Nutzer dann anbietet an Informationen, an transparenter Aufklärung und an Einwilligungsmöglichkeiten. Denn nur wenn der Nutzer eben bewusst dieses Risiko akzeptiert, kann man von einer Einwilligung am Ende sprechen. Und darum sind wir zunächst mal noch hier nicht in der Lage, deutlich zu machen, welche nächsten Schritte wir treffen. Das liegt in der Hand von Google, diese Dinge jetzt möglichst so umzusetzen, dass das eben auch dann künftig Standard werden kann. Wir sprechen ja am Ende auch nicht nur über Google, wir sprechen ja über eine Reihe von Anbietern, die global agieren und ihre Dienste anbieten und eben alle mit diesen Sprachassistenzsystemen arbeiten und die im Endeffekt alle auch diese Schwierigkeiten haben und die auch zu einem großen Teil noch nicht ansatzweise so weit sind. Ne? Also das Problem etwa, dass bestimmte Anbieter das Opt-out noch vorziehen statt einem Opt-in, spricht hier ja deutlich dafür, dass Google da schon ein Stück weiter ist. Also es geht jetzt darum, sozusagen eine paradigmatische Umsetzung dieser Vorgaben bei Google zu sehen, die dann auch als Industriestandard für diese Art von Sprachassistenzsystem insgesamt auch umgesetzt werden kann, und zwar auf europäischer Ebene. Wir versuchen natürlich das auch mit unseren Kollegen in Deutschland, aber auch in der EU abzustimmen, diesen Prozess, und wollen dann auch versuchen, am Ende eindeutige Vorgaben zu machen, die eben europaweit gelten.
Sie haben es angesprochen, es muss ein Paradigmenwechsel her, denn es sind ja auch andere große Unternehmen betroffen, die das genauso angewendet haben. Zu nennen sind da auch Facebook, Microsoft, Apple und natürlich auch Amazon mit Alexa. Das heißt, auch bei denen muss aus Ihrer Sicht auf jeden Fall ein Umdenken stattfinden.
Ja, ganz klar. Das ist ja nicht damit getan, dass Google jetzt das Herz sozusagen auch für den Datenschutz in diesem Sinne sieht und jetzt plötzlich erkennt, da muss man die Nutzer fragen. Es geht ja im Endeffekt darum, dass diese Systeme eben branchenweit angeboten werden und dass wir Branchenstandards haben, die eben dem Schutz von Privatsphäre, dem Schutz von Rechten und Freiheiten Betroffener Rechnung tragen müssen. Und das ist eben leider noch nicht der Fall. Und darum ist das jetzt hier wichtig, dass wir hier ein Output haben, ein Ergebnis am Ende bei Google, das eben auch übertragbar ist auf andere Unternehmen und damit eben auch gewisse Standardisierungen dann setzt.
Das sagt Johannes Kasper, der Landesdatenschutzbeauftragte von Hamburg.
HR Info, Netzwelt.
Heute geht es darum, dass Amazon, Google und Apple, aber auch Microsoft und Facebook Sprachaufnahmen ihrer Nutzer ausgewertet haben. Mitarbeiter der Unternehmen haben also Aufnahmen angehört und zum Beispiel transkribiert. Die Unternehmen geben an, dass damit die Spracherkennung verbessert werden soll. Dieser Aussage will ich nun zusammen mit Aljoscha Burchardt auf den Grund gehen. Hinter den Spracherkennungssystemen steckt ja künstliche Intelligenz und Aljoscha Burchardt beschäftigt sich mit der KI, insbesondere mit Sprachtechnologie. Und zwar am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz in Berlin. Ich habe ihn gefragt, wie schlau Sprachassistenten wie Alexa, Siri und Google Assistant eigentlich mittlerweile sind.
Die Sprachassistenten selber sind überhaupt nicht schlau. Sie können eigentlich wirklich genau das leisten, was wir ihnen beibringen. Und beibringen heißt eben zum Beispiel, wenn ich will, dass das System in der Lage ist, einen Restauranttermin zu buchen, dann muss ich ihm sagen, frage nach der Uhrzeit, frage nach der Geschmacksrichtung und frage, für wie viele Personen ein Tisch reserviert werden muss. Das müsste man eigentlich dem System alles entweder manuell beibringen, indem man das so regelartig dem System einprogrammiert, oder manchmal kann man solche Dinge auch aus Daten lernen.
Das heißt, aus Daten lernen, wie funktioniert das? Wie lernen die Geräte?
Bei manchen Aufgaben hat man Glück, da können die Systeme die Aufgabe direkt aus den Daten lernen, zum Beispiel übersetzen. Da geben sie dem System einfach 100.000 deutsche und englische Sätze, also Übersetzungen, die Menschen vorher angefertigt haben, und dann können die Systeme einfach selber lernen, wie man übersetzt. Und in anderen Fällen muss man die Daten vorher auszeichnen, annotieren. Da muss man zum Beispiel vorhandene Anrufe nehmen, die man irgendwo aufgezeichnet hat, wo jemand sagt, oh, ich möchte heute Abend ein Restaurant buchen, einen Italiener für 4 Personen, und da muss man ranschreiben, 4 ist die Anzahl der Personen, Italiener ist die Geschmacksrichtung und heute Abend ist die Uhrzeit. Und dann kann das System daraus dann auch lernen und kann auch Varianten davon zum Beispiel lernen. Man kann das ja auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen fragen. Das kann das System dann selber in großen Datenmengen heraussuchen und dann können die Menschen nochmal drüber gehen und dann zum Teil eben diese Auszeichnungen vervollständigen. Und so können die Systeme dann, wir nennen das Bootstrapping sozusagen, die können dann so ein bisschen aus dem Sumpf herausgezogen werden.
Das heißt, das, was Google, das, was Amazon, das, was Apple mit seinen Sprachassistenten gemacht hat, nämlich die Daten, die da hinterlegt waren, von den Nutzern auch mal auszuwerten, zu transkribieren und dann eben möglicherweise auch mit bestimmten Dingen zu taggen, also auszuzeichnen, zu markieren und so weiter, das ist eigentlich eine Maßnahme, die zwingend notwendig ist.
Das ist eine Maßnahme, die zwingend notwendig ist. Das ist eben Teil der sozusagen künstlichen Intelligenz, dass das Wissen, was wir Menschen über diese genannten Vorgänge wie Restaurantbuchung etc. haben, das Wissen muss ja irgendwie auf die Maschine kommen. Das System weiß ja nichts über die Welt. Das ist eben ein Trugschluss, den wir ganz oft erliegen. Diese Systeme, die sprechen mit uns und dann denkt man ja, der wird schon ein bisschen wissen, worüber er spricht oder sie. Aber die Systeme sind ja wirklich, wenn man so will, hochspezialisierte Fachidioten. Die können eben genau die Dinge, die man ihnen vorher auf die Art und Weise beigebracht hat, leisten und sonst nichts. Und jede neue Aufgabe bedeutet dann eben auch neue Daten auszeichnen.
Das heißt, das, was dort gemacht wurde oder gemacht wird ja immer noch, das ist eine möglicherweise auch eine Art Korrektur, eine Fehlerkorrektur, Qualitätsüberprüfung auch?
Richtig, das ist in dem Sinne eine Qualitätsverbesserung. Wir haben das höchstwahrscheinlich auch, nehme ich an, als wir diese Systeme gestartet haben und die AGBs abgehakt haben, auch akzeptiert, dass das gemacht wird. Das nehme ich jedenfalls mal an, dass das also, dass wir darüber im Prinzip als Nutzer informiert wurden, dass unsere Gespräche aufgezeichnet und dann ausgewertet werden. Das ist ein ganz normaler Qualitätssicherungsschritt. Und die Frage, die dann immer aufkommt, ist halt, sind das personenbezogene Daten, sind das anonymisierte Daten? Wobei das auch in der Wissenschaft umstritten ist, ob man Daten wirklich in dem Sinne anonymisieren kann. Manche Leute sagen ja, eigentlich kann man aus fast jedem Datum mit ein paar Randinformationen wieder darauf zurückschließen, wo sie herkamen.
Wenn wir nochmal auf die Sprache an sich gucken und künstliche Intelligenz, dieses Training, also die künstliche Intelligenz, die dann wirklich erkennt, was sagt mir der Mensch da, dieses Training, können Sie das relativ in einfachen Worten erklären, wie so ein Training der künstlichen Intelligenz dann funktioniert?
Ja, man kann sich das beim Übersetzen kann man sich das sehr einfach vorstellen. Da ist dieses neuronale Netz, das hat also so eine Eingangsschicht und es hat eine Ausgangsschicht. Also das sind quasi die Buchstaben, die reingehen und wenn Sie so wollen, rauskommen. Also oben kommt ein deutscher Satz rein, unten kommt ein englischer Satz raus. Also ich mache einen Satz rein. Das Wetter ist schön, the weather is nice. Diese beiden Sätze hat das System also. Und dann geht es immer Buchstabe für Buchstabe durch, beziehungsweise die Netze heute gehen in so Dreier-Buchstaben-Grüppchen inklusive Punkt und Komma und versuchen intern sozusagen mit mathematischen Wahrscheinlichkeiten aus diesen Eingabebuchstaben eben die gewünschten Ausgabebuchstaben zu machen in dem Sinne. Und wenn sie eben nur 100.000 von solchen Satzpaaren reintun, dann testen die Systeme sich immer wieder selber. Sie lernen auf einem Teil der Daten und auf einem anderen Teil prüfen sie, ob das, was sie in dem Sinne gelernt haben, ob das funktioniert. Also ob sie dann die für sie in diesem Trainingszyklus frischen Sätze eben so übersetzen können, wie es am Ende gewünscht wird. Und so können diese Systeme dann eben diese Aufgabe lernen und man nennt es halt, sagen wir mal, Mustererkennung. Ja, sie erkennen einfach die Muster, welche Wörter, welche Phrasen in welche anderen Wörter und andere Phrasen übersetzt werden müssen. Aber die Systeme, dessen muss man sich klar sein, haben überhaupt keinen Zugriff auf die Inhalte, worüber da geredet wird und auch bekommen zumindest mal von uns keine weiteren linguistischen, sprachlichen Informationen. Also ich sage nicht, hier ist ein Nomen, da ist ein Verb, da ist ein Adjektiv etc. Wenn die Systeme diese Informationen verwenden, dann irgendwie unter der Haube. Aber das ist dann die Blackbox und die Intransparenz, von der man immer liest. Man weiß eben nicht genau, was dann innen drin die Systeme, und das ist natürlich eine Metapher, lernen.
Wenn ich jetzt aber über Sprachsteuerung spreche, dann ist es ja wahrscheinlich schon eigentlich eine inhaltliche Bewertung, oder? Das heißt, wenn ich jetzt, bleiben wir bei dem Beispiel, einen Tisch im Restaurant bestelle, dann muss ich ja schon sozusagen inhaltlich aus diesem Satz heraus trainieren, was meint eigentlich derjenige, der da was sagt.
Genau, und deshalb sind diese Systeme dann eben handgemacht oder eben nur teilgelernt. Man muss die Struktur vorgeben, der Informationen, die man da raus haben will, die sozusagen Schlüsselbegriffe und die entsprechenden Werte, die man braucht, um diese Handlung durchzuführen. Und deshalb ist auch eben der Funktionsumfang dieser Geräte sehr, sehr eingeschränkt. Sie können damit vielleicht den MP3-Player bedienen, Restaurant buchen, eine SMS diktieren, aber Sie können damit nicht über Gott und die Welt sprechen. Und der Schritt dahin, der wäre auch unendlich groß. Ja, also das ist eben die, wie man so immer sagt, auf Neudeutsch der Trade-off zwischen Kontrolle und Performance.
Ist das ein bisschen aus Ihrer Einschätzung so, dass künstliche Intelligenz dann noch ein bisschen überschätzt wird? Also dass das, was wir uns darunter vorstellen, noch gar nicht das ist, was es eigentlich ist?
Ja, das wird sogar in zwei Richtungen, es wird unter- und überschätzt und das ist beides nicht gut. Ja, Leute kommen zum Teil mit ganz hohen Erwartungen zu uns, die denken, ich kaufe mir dann hier bei so einem KI-System und stelle das hin und das beantwortet dann alle meine Fragen und macht mir einen neuen Businessplan und so. Und dann muss man den Leuten erklären, ja, aber vorher muss man erstmal Daten reingeben und erstmal Fragestellungen formulieren. Das System kann dann Muster erkennen und helfen und so weiter. Aber es ist doch eben man muss es eben antrainieren, was es tun soll. Und auf der anderen Seite, was Sie ansprechen, sind natürlich ganz viele Ängste, die sind von Hollywood-Filmen getrieben, die wir seit der 80er Jahre Killerroboter und so weiter kennen. Die Fantasie geht ja viel früher schon los bei Frankensteins Sohn. Oder auch in der Antike gab es ja schon die Ideen, immer wieder irgendwelche Maschinenmenschen zu erzeugen. Aber da sind wir noch lange nicht. Das ist dann alles diese sogenannte starke KI, die also die generelle allgemeine künstliche Intelligenz, die wirklich wie ein Mensch funktioniert, auf alle möglichen Fragestellungen des Lebens anwendbar ist. Und das, worüber wir vorhin gesprochen haben, das ist die schwache KI. Das sind einzelne hochspezialisierte Systeme. Eins kann ein Auto steuern, eins kann ein Restaurant buchen, eins kann eine Insulinpumpe steuern. Und die sind aber alle völlig unterschiedlich und können auch nichts sonst.
Das sagt Aljoscha Burchardt vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Berlin. Er befasst sich dort vor allem mit künstlicher Intelligenz und Sprachtechnologie.
HR Info, Netzwelt.
Die Sprachaufnahmen von Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Siri wurden und werden auch von Mitarbeitern gehört und zum Teil auch transkribiert. Das ist wichtig, um die künstliche Intelligenz dahinter zu verbessern, das haben wir gerade gehört. Nur haben die Unternehmen Amazon, Google, Apple und Co. ihre Nutzer darüber bisher nicht deutlich informiert. Viele Menschen nutzen mittlerweile schon Sprachassistenten im Alltag. Viele machen sich aber womöglich keine großen Gedanken darüber, wie sicher diese sind und was mit den Daten eigentlich passiert. Darüber habe ich mit Candid Wüst gesprochen. Er ist Security-Experte beim Cybersicherheitsunternehmen Symantec und ich habe ihn gefragt, wo denn eigentlich meine Aufnahmen landen, wenn ich mit Sprachassistenten wie Alexa, Siri oder dem Google Assistant spreche.
Also in den meisten Fällen landen dann die Aufnahmen beim Anbieter, also sprich irgendwo bei Amazon, bei Apple oder bei Google zum Beispiel.
Meistens ja auch in einer Cloud bei einem der Unternehmen. Also das heißt, die bleiben nicht lokal auf meinem Gerät?
Genau, das ist korrekt. Die Daten werden nicht lokal verarbeitet. Der Grund dafür ist, die Geräte sind meistens etwas schwach von der Rechenleistung her, haben auch nicht unbedingt genügend Speicher. Aber ein Hauptgrund ist natürlich auch, dass das globale System sich verbessern möchte, indem es eben von diesen Aufnahmen lernen kann.
Das geht natürlich nicht auf so einem Gerät bei mir zu Hause. Sie haben es angesprochen, die Rechenleistung ist da nicht so stark. Aber speichern die Unternehmen denn das alles für immer oder möglichst lange?
Es ist nicht immer ganz klar, wie lange die Aufnahmen wirklich gespeichert werden. Kommt auch ein bisschen auf den Hersteller drauf an. Amazon zum Beispiel sagt, dass sie die Aufnahmen speichern, bis der User die selbstständig explizit löscht oder seinen Account sperrt.
Welchen Vorteil habe ich denn jetzt als Nutzer davon, wenn die Unternehmen mit meinen Aufnahmen arbeiten können? Sie haben das schon mal angedeutet, das heißt, die wollen die Qualität verbessern. Ist das der Vorteil, den ich davon habe?
Der direkte Vorteil ist definitiv, dass der Assistent sich natürlich verbessern kann, kann meine Stimme und wahrscheinlich auch meinen Akzent besser deuten, sich dran gewöhnen und reagiert so natürlich genauer und besser in der Zukunft. Über das ganze System, global gesehen, kann natürlich auch die Information genutzt werden, um alle neuen Funktionen, ich sage es mal, ein bisschen anzupassen und so für alle das System auch besser zu machen.
Okay, also da steht schon das qualitative Weiterentwickeln im Mittelpunkt. Diese Aufnahmen, die ich gemacht habe, habe ich da einen Zugriff drauf? Kann ich die auch löschen?
Ja, bei allen großen Systemen habe ich eigentlich über die Smartphone-Applikation Zugriff auf meine eigenen Aufnahmen. Das heißt, ich kann die anhören und dann eben auch, wenn es sein muss, selektiv löschen, durchgehen und weiß so eigentlich auch immer, was aufgenommen wurde. Ist zum Teil ganz spannend zu sehen, weil eben halt das ein oder andere aufgenommen wurde, weil man vielleicht gar nicht dran gedacht hatte.
Das heißt, ich sollte dann schon regelmäßig diese Aufnahmen, wenn das denn möglich ist, auch durchgehen und möglicherweise Inhalte, die ich da nicht drin haben will, löschen, beispielsweise Aufnahmen, von denen ich vielleicht gar nicht wusste, dass sie gemacht wurden?
Ja, ich meine, man muss jetzt sicher nicht täglich durchgehen, aber wenn man Bedenken hat, kann man durchaus, ich sag's mal, einmal im Monat durchgehen durch die Liste oder eben wenn man, ich sag's mal, irgendetwas gehört hat, es hat vielleicht kurz aufgeblinkt, dann ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, in die App zu gehen, zu schauen, was wurde aufgenommen und dementsprechend dann zu reagieren.
Gibt es denn aus Ihrer Sicht Aufnahmen, die ich auf jeden Fall löschen sollte?
Schlussendlich ist es natürlich jedem selber überlassen, was man nicht preisgeben möchte. Ich denke, da gehen die Meinungen auch ein bisschen auseinander. Ich denke aber, so versehentliche Aufnahmen, welche vielleicht irgendwelche privaten Gespräche aufgenommen haben oder natürlich irgendwelche Passwörter oder Kreditkartendaten, wenn so etwas aufgenommen wird, dann sollte man das natürlich sicher löschen.
Habe ich denn die vollkommene Sicherheit, dass niemand von außen auf meine Daten zugreifen kann? Also ich sage jetzt mal, irgendjemand, der nicht dazu befugt ist, oder gibt es Sicherheitslücken?
Leider, wie so oft im Cyberspace, ist natürlich die hundertprozentige Sicherheit nicht gegeben. Es fängt natürlich klar bei der Firma selber an, also man braucht das Vertrauen in die Firma und deren Mitarbeiter, dass da kein Schabernack getrieben wird. Aber eben auch von externen gibt es ein gewisses Risiko, denn jeder, der Zugriff auf mein Konto hat, kann sich natürlich quasi die App installieren und dann auch auf meine Daten zugreifen. Das heißt, wenn das eigene Konto, was meistens eine E-Mail-Adresse und ein Passwort ist, mit einem schwachen Passwort geschützt ist, das leicht zu erraten ist, dann kann es sein, dass jemand sich in mein Konto einklingt und dann eben vielleicht hört, welche Befehle ich abgegeben habe.
Kann ich mich davor schützen? Also Sie haben gesagt, schlechter Passwortschutz ist natürlich ein großes Dilemma. Da kann möglicherweise jemand diesen Account knacken. Aber kann ich mich wirklich davor schützen, dass jemand Unbefugtes an meine Daten herankommt?
Also der beste Schutz dagegen ist definitiv ein starkes Passwort, also eben ein komplexes Passwort, was auch einzigartig sein soll. Und das heißt, es sollte eben nicht das gleiche Passwort sein, was ich für andere Dienste verwende, weil sonst könnte es sein, dass wenn jemand meinen Social-Media-Account geknackt hat, er plötzlich jetzt auch Zugriff auf meinen Assistent hat. Aber natürlich gibt's ab und zu auch bei solchen Systemen vielleicht eine Schwachstelle, die ausgenutzt werden kann. Also von dem her, leider die hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber die haben wir natürlich auch im Zug, im Alltag nicht. Auch da könnte jemand mithören.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Unternehmen gucken, auf Google, Amazon oder auch Apple, Facebook, Microsoft, die ja die Sprachaufnahmen abgehört haben, beziehungsweise Mitarbeiter diese Sprachaufnahmen abhören haben lassen, um eben da Qualitätsverbesserungen vornehmen zu können. In Zukunft soll der Nutzer ja möglichst darüber entscheiden können, ob er das zulassen möchte, diese Aufnahmen abhören zu lassen. Glauben Sie oder würden Sie dem Nutzer raten, er sollte das lieber ablehnen? Also es soll dann auch die Option geben, dass der Nutzer dann wirklich entscheiden kann, zumindest bei Google, das haben wir im Laufe der Sendung auch gehört. Oder können Sie das unbedenklicherweise tatsächlich auch nutzen? Was meinen Sie?
Also ich denke, schlussendlich bleibt es natürlich jedem selber überlassen, wie große Bedenken er hat. Das Wichtige ist hier, dass eben transparent kommuniziert wird und dass man die Möglichkeit hat, sich dagegen zu entscheiden. Ich sehe jetzt hier eigentlich keine großen Bedenken, kommt aber natürlich auch ein bisschen darauf an, wie man das Gerät einsetzt. Das heißt, ob nur ein solcher Assistent zum Beispiel in der Küche steht oder ob ich in jedem Raum inklusive dem Schlafzimmer solche Geräte aufgestellt habe, wo dann vielleicht doch mehr Information, die auch privat ist, mit aufgenommen wird. Also dementsprechend muss man es ein bisschen von Fall zu Fall unterscheiden, aber das Wichtige ist, dass wir überhaupt jetzt die Möglichkeit bekommen und das ist sicher der Schritt in die richtige Richtung.
Das sagt Candid Wüst. Er ist Security-Experte beim Cybersicherheitsunternehmen Symantec. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie sicher Sprachassistenten sind, wo unsere Daten landen und wie wir sie verwalten können. Das war die Sendung HR Info Netzwelt, auch zu hören als Podcast unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.